Grüße euch, liebe Geschwister. Gibt es jemanden, der mich noch nicht gesehen hat? Das ist, bitte, habt keine Scheu aufzuzeigen. Ja, doch, es kennen mich einige nicht. Da muss ich mich doch vorstellen. Also, mein Name ist Sepp Enzenberger. Ich komme aus der Gemeinde Tulpengasse, wo ich im Jahr 1972 zum Glauben gekommen bin. Und ja, seither bin ich auch dort geblieben und unterrichte an der Handelsakademie in Mistelbach Deutsch, Geschichte und Rechtslehre. Seit 29 Jahren habe ich jetzt hinter mir. Ja, 1972 bin ich als Student der Philosophie und Germanistik zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen, und er hat mich bisher durchgetragen durch all die unterschiedlichen, auch nicht sehr leichten oft Lebensumstände, so wie er es auch bei euch tut. Wer mehr von mir wissen will und über mich erfahren will, der kann mich ja nachher noch fragen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich muss ehrlich sagen, jetzt seid ihr allmählich die Gemeinde, in der ich am öftersten predige, öfter als fast in der Tulpengasse. Ja, stimmt, ja, also was das Intervall anlangt, bin ich jetzt schon öfter bei euch als in meiner eigenen Gemeinde drangekommen. Das ist eine ganz besondere Ehre, jetzt auch an diesem Sonntag über eine sehr hohe und sehr wichtige Thematik, nämlich die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit Gottes zu sprechen. Lars, euer Pastor, hat letzte Woche schon damit begonnen, mit Gott dem Vater. Und so ist es für mich eine ganz besondere Ehre, wenn ich über den Sohn etwas sagen darf und soll. Ich möchte ganz kurz auch nochmal beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, allmächtiger Gott, nur was von dir kommt, das führt auch hin zu dir. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du darum als Sohn des Vaters in diese Welt gekommen bist, um uns zu dir zu führen, Vater im Himmel. Und wenn du, Heiliger Geist, uns nicht die Augen öffnest, dann können wir dich nicht erkennen. Dann verstehen wir auch nichts. Und wir bitten jetzt, dass du uns die Augen öffnest, Herr, damit wir sehen mit den Herzen, mit den Augen des Herzens und verstehen, bewahren, dich anbeten und dir danken. Amen. Ja, ich denke, dass aufgrund der Predigt von Lars euch bereits das letzte Mal bewusst geworden ist, dass unser Gott kein einsamer Gott ist. Er war von allem Anfang an kein einsamer Gott. Bereits im ersten Kapitel der Bibel, auf dem ersten Blatt, da lesen wir, als sich Gott anschickt, den Menschen zu machen, da lesen wir, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Also Gott redet hier von sich in der Wir-Form. Und wenn es im nächsten Vers dann heißt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, wörtlich steht dann, männlich und weiblich schuf er ihn, dann wird klar, dass Gottes Wesen mehr als nur eine Art umfasst. Und weil nun der Mensch das Ebenbild Gottes ist, muss Gott im zweiten Kapitel Genesis auch sagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wörtlich, eine Hilfe wie seine Entsprechung. Diese Hilfe oder Gehilfin ist somit eine Hilfe auf Augenhöhe, im Hebräischen Ezer genannt. Ein Ezer, auch Gott wird mit diesem Namen, der Herr ist mein Ezer, meine Hilfe genannt. Also jemand, der eigentlich auf derselben Ebene besteht. Diese Eingangsbetrachtung eröffnet uns einen Blick ins Wesen Gottes. Er ist, wie bereits gesagt, kein einsamer Gott, der da monolithisch für sich bestünde und für sich allein wäre. Und obwohl Gott an etlichen Stellen im Alten Testament bereits von sich in der Wir-Form spricht, nicht sehr oft, aber es kommt immer wieder vor und auch so in Erscheinung tritt, soweit das in drei Dimensionen möglich ist. Ich denke da zum Beispiel an die Begegnung Gottes, den Besuch Gottes bei Abraham im Kapitel 18 des ersten Mosebuchs. Obwohl das immer wieder doch vorkommt und in Ansätzen da ist, bleibt es den Juden und blieb es den Juden unklar, wie so ein Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn aussehen sollte. Und ihr kennt ja die Stelle aus dem Neuen Testament in Matthäus 22, Verse 41 bis 46. Das möchte ich jetzt lesen. Meine Bibelmitarbeit kann das auch tun. Matthäus 22, 41 bis 46, wo Jesus genau darauf anspricht. Wir lesen da: Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie kann ihn dann David im Geist einen Herrn nennen, wenn er sagt, und das ist ein Zitat aus Psalm 110, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde unter deine Füße. Zitat Ende. Und Jesus fährt fort: So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Und wagte auch niemand von dem Tag an hinfort ihn zu fragen. Bis heute ist die Lehre der Dreieinigkeit im Judentum verborgen. Wiewohl sie bereits, wenn man es weiß, natürlich, bereits in den ersten drei Versen der Bibel auftritt. Wir lesen da: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Aufgrund der Offenbarung in Jesus Christus wissen wir, dass hier bereits die Dreieinigkeit tätig ist. Der Gott, der eine Gott in drei Personen. Der Vater, Gott schuf Himmel und Erde. Und dann wird gesagt, dass Gott Geist ist. Er ist Heiliger Geist. Und dann spricht Gott. Und dass er spricht, zeigt schon, dass er ein kommunikatives Wesen hat. Sprache ist ein Verständigungsmittel. Interessant, dass, wenn da steht, das Wort, dann wissen wir aus dem Neuen Testament, dass dieses Wort der Herr Jesus Christus ist. Dass das nicht bloß eine christliche Auslegung und somit vielleicht eine einseitige sei, beweist uns die Stelle aus dem Hebräerbrief. Das ist ein Brief, der an Judenchristen, an Menschen, an Christen mit jüdischem Hintergrund geschrieben ist. Und ich zitiere die ersten vier Verse dieses Briefes. Ich zitiere aus diesem Hebräerbrief die Verse 1 bis 4. Am liebsten würde ich weiterlesen, weil es so wunderbar ist. Da schreibt er ohne Eingangsgruß, der ist uns nicht erhalten: Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Also dieses gesprochene Wort war Jesus Christus. Und da wird weiter gesagt über ihn: Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Ich habe schon Johannes, den Lieblingsjünger, zitiert, der in einem besonderen Nahverhältnis zu unserem Herrn Jesus gestanden ist, dass er sein Evangelium nicht mit der irdischen Geburt ansetzt, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, und alle Dinge sind durch das Wort geworden. Nichts, was da ist, ist ohne das Wort geworden. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wir sehen, dass diese Verwobenheit und doch Unterschiedlichkeit da ist. Und Johannes war Jude. Die Parallelen zum Schöpfungsbericht sind unverkennbar. Den Juden müsste also das Geheimnis, dass Gott, obwohl er nur ein Gott ist, in drei Personen existiert, nicht unzugänglich sein. Dass es trotzdem der Fall ist, hängt einzig und allein damit zusammen, dass sie die Offenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus bis heute nicht annehmen. Und dasselbe gilt für die Lehre der Anhänger, für die Anhänger der Lehre Mohammeds. Der Koran leugnet sogar ausdrücklich, dass Gott einen Sohn gezeugt hat. Allah ist ein einsamer und auch ein unnahbarer Gott. Er kann daher unmöglich der Gott sein, der sich im Alten und Neuen Testament offenbart. Der Koran bietet gar keine Möglichkeit, Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen, da ja eine Gottessohnschaft von vornherein ausgeschlossen ist. Dass jedoch die Juden sich in einer anderen Lage befinden, aufgrund ihrer Offenbarungsgrundlage, zeigen ihre Reaktion auf Äußerungen Jesu. Und das ist jetzt der erste längere Text, den ich heute mit euch besprechen möchte, zeigt die Stelle aus Johannes 5, die Verse 17 und 18. Nachdem Jesus nämlich am Sabbat einen Gelähmten geheilt hat und deswegen angegriffen wird, antwortet er folgendermaßen. Und da steht jetzt Johannes 5, 17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirket bis auf diesen Tag. Und ich wirke auch. Und jetzt lesen wir weiter. Darum trachteten ihm die Juden noch viel mehr nach, dass sie ihn töteten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte dadurch sich selbst Gott gleich. Das ist nur eine von vielen Stellen, wo den Juden klar wurde, da erhebt jemand einen Anspruch, Gott selbst zu sein, obwohl er in Menschengestalt vor uns steht. Etwa die berühmte Stelle Johannes 8, wenn er sagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und ich bin ich gewesen. Hätte er das perfekt verwendet, hätten sie gesagt, du bist verrückt. Ja, das wäre einfach gewesen. Du bist ja noch keine 50 Jahre alt, haben sie gesagt. Aber als er sagt, bin ich, da haben sie verstanden, ich bin der ich bin. Da hoben sie Steine auf. Das war zu viel. Und nun steht fest, wenn Jesu Handeln identisch ist mit Gottes Handeln, dann ist Jesus die zweite göttliche Person und Gott selbst. Die darauffolgenden Verse nun, die ich auch lesen möchte, die Verse 19 bis 30, die geben uns jetzt eine Antwort auf die Frage, einen ganz kleinen Abschnitt allerdings nur, einen Einblick in das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Wie sieht denn dieses Verhältnis aus? Was für ein Verhältnis haben Vater und Sohn zueinander? Es ist nicht dieselbe Person, das ist ja ganz klar. Jesus ist nicht der Vater. Der Vater ist im Himmel und Jesus ist auf der Erde. Aber sie haben eine Natur, werden wir merken. Und ich lese euch jetzt diese Stelle vor. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, dieses betonte Amen, Amen werden wir noch zweimal hören, insgesamt dreimal. Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Und was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Und zeigt ihm alle und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, und das ist etwas eindeutig Göttliches, niemand kann jemand lebendig machen, wie der Vater die Toten auferweckt und sagte, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaube dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber, und hat ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Es ist viel in diesem Abschnitt. Aber zweimal in diesem Abschnitt sagt Jesus, er könne von sich aus nichts tun. Und in den Abschiedsreden wieder zu seinen Jüngern sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Naja, wirklich? Ohne Jesus können wir nichts tun? Wir tun doch viel. Auch ohne Jesus. Nicht wahr? Das ist doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Wir können viel und wir tun auch wirklich viel und fragen gar nicht lange. Ja, könnte es denn sein, dass wir etwas können, was Jesus nicht konnte? Auf das will ich noch eingehen. Ja, nun, es scheint so zu sein. Aber gerade die Tatsache, dass Jesus nicht anders handeln konnte als sein Vater, beweist erneut, dass es sich nicht um zwei Götter, sondern um einen einzigen Gott handelt, der hier wirksam ist. Ein Dissens im Willen Gottes würde auf eine schwere Persönlichkeitsstörung hinweisen. Aber Gott ist nicht schizophren. Deshalb gehen auch sämtliche Behauptungen, die man immer wieder hört, der Gott des Alten Testaments sei ein anderer als der des Neuen, völlig in die Irre. Sie gehen auf eine zu oberflächliche Betrachtung der Willensäußerungen Gottes zurück. Das ist der einzige Grund. Bei genauerer Betrachtung erweisen sich solche Behauptungen als Illusion. Dieses völlige Einssein des Willens Jesu mit dem Willen des Vaters im Himmel erscheint nach außen hin als Gehorsam. So tritt es im Leben Jesu in Erscheinung. Jesus ist dem Vater gehorsam. Hatte denn Jesus keinen eigenen Willen, ist die Frage. Doch, er hatte einen. Ja, er musste einen haben. Jesus Christus war nicht nur Gott. Er war auch ganz und gar Mensch. Und grundsätzlich ist ja Gott kein Mensch. Der Mensch ist nur in seinem Ebenbild gemacht, aber Gott ist kein Mensch. Aufgrund seiner menschlichen Natur hatte Jesus auch einen menschlichen Willen, der sich vom Willen Gottes hätte entfernen können. Dass ihm das nicht immer leicht gefallen ist, Gottes Willen zu tun, das ersehen wir unter anderem im Garten Gethsemane, als Jesus dort gerungen hat im Gebet und gesagt hat, wenn's möglich ist, Vater, dann nimm den Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir sehen hier sehr wohl einen eigenen Willen, den Jesus hatte. Wenn es nach dem Menschen Jesus gegangen wäre, dann hätte er den Kelch am liebsten vorbeigehen lassen. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber die Schrift sagt uns, dass es gerade der Mensch Jesus war, der sich entschlossen hat, den Willen des himmlischen Vaters zu tun und nicht den eigenen. Und Jesus hat somit, und so formuliert es wieder der Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8, er hat an dem, was er litt, hat er sogar gehorsam gelernt. Und das ist ein ganz neuer Aspekt. Jesus ist so sehr Mensch, dass er auch in diesem Punkte den Menschen ähnlich wird. Er musste lernen. Ich bin überzeugt, Jesus konnte nicht schon als Säugling sprechen. Er hat reden gelernt. Seine Eltern haben ihm vom Glauben an Gott erzählt. Und wiewohl er der Sohn Gottes war und das Wort selbst, wir wissen, er war voll des Wortes als Zwölfjähriger. Im Tempel wissen wir, er ist zu Hause im Wort, er ist das Wort. Und dennoch begibt er sich in ein Unterordnungsverhältnis. Er muss infolge seiner menschlichen Natur sogar lernen. Und diese menschliche Seite möchte ich nun ein bisschen näher anschauen. Es gibt nämlich einen messianischen Titel unter vielen Namen für den Messias, den Jesus für sich sehr gerne verwendet. Er selbst allerdings. Und er 70 Mal in den Synoptikern und 12 Mal bei Johannes, das ist der Name Menschensohn. Dieser Name Menschensohn kommt aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 13, und sagt aus, dass dieser Messias, ich sah da einen kommen mit den Wolken des Himmels, sieht Daniel, der sah aus wie ein Menschensohn. Das ist das letzte Reich, das da kommt, im Unterschied zu Reichen, die durch Tiere repräsentiert werden, interessanterweise. Es heißt nun, dieser Messias, von dem hier die Rede ist, ist ein Spross des menschlichen Geschlechts. Und dadurch offenbart er einerseits seine Messianität und andererseits verhüllt er sie. Das heißt, dieser Menschensohn ist nicht auf Anhieb zu erkennen. Als Jesus durch die Straßen ging, war es den Leuten nicht sofort klar, das ist der Messias. Das hat man ihm nicht angesehen. Das heißt, dieser Messias muss, weil er in verhüllter Gestalt kommt, und es steht auch über den Gott Israels selbst, du bist ein verborgener Gott. Und er war es auch in Christus, er war ein verborgener Gott. Er muss offenbart werden. Und das ist bis heute wohl das größte Problem, dass der Mensch durch rein verstandesmäßiges Nachforschen und auch noch so viel Lesen der Bibel nicht unbedingt mit letzter Sicherheit, solange er sich nur seines Verstandes bedient, zur letzten Sicherheit gelangt, ob nun Jesus der Messias ist oder nicht. Sonst wäre es nicht erklärlich, warum die Juden das nicht schon längst erkannt haben. Diesen Irrtum unterliegen auch christliche Theologen seit der Aufklärung. Man meinte, wenn der Mensch seine Vernunft einsetzte, dann müsste gleichsam von selbst Jesus dabei herauskommen, wenn man nur genug studiert hat. Das ist aber nicht der Fall, wie wir nachweislich erkennen müssen. Das war damals ein Problem, das ist heute ein Problem. Als Petrus aber dieses Messias-Bekenntnis ausspricht in Matthäus 16,16, als er sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sagt Jesus darauf zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und damit sind wir bei einer zentralen Wahrheit angelangt, was das Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn anlangt. Der Vater offenbart den Sohn. Es muss der Vater selber sein. Und wir wissen, auf der anderen Seite ist es ja der Heilige Geist, durch den wir Dinge erkennen. Auch hier wieder diese geheimnisvolle Einheit. Der Vater offenbart den Sohn. Wie tut er das? Indem er sich zu ihm bekennt. Und wir haben heute in unserer Lesungsstelle genau dieses Bekenntnis vor Augen geführt bekommen. Als der Herr Jesus sich von Johannes im Jordan taufen lässt, da ertönt eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und gerade diese Stelle zeigt uns, wie hier der dreieinige Gott zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu als ein einziger Gott in Erscheinung tritt. Er ist eins in der Willensausrichtung, die darin besteht, den Menschen aus dem Zustand der Sünde zu befreien. Wir wissen, als Jesus zu Johannes kommt und dieser sein Begehren, getauft zu werden, eher zurückweisen möchte und sagt, das passt eher, dass ich zu dir komme, da begegnen wir erneut jenem göttlichen Wir, das sie zu Beginn der Schöpfung finden. Da sagt Jesus interessanterweise, Zitat Matthäus 3,15, lass es jetzt also geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Erlösung des Menschen nimmt der dreieinige Gott als Ganzes vor. Aber der Sohn spielt dabei eine natürlich zentrale Rolle. Wie sehr Jesus dabei voll und ganz im Willen Gottes gestanden ist, beweist ihm diese Hallstimme vom Himmel, die ihn als geliebten Sohn bezeichnet. Du machst das, genau wie ich es will. Es gibt also keinen Dissens. Bitte, ich habe das oft auch in meiner Angst gemeint. Da gibt es den barmherzigen Jesus und den strengen Vater. Es gibt keinen Dissens zwischen dem Heilswillen des Vaters, der hingebenden Liebe des Sohnes und dem Wirken des Heiligen Geistes. Es ist ein Gott, der da handelt. Bitte lasst ihn euch nicht auseinanderdividieren in einen Gott des Alten Testaments und einen Gott des Neuen Testaments. Gerade diese Hallstimme vom Himmel gibt uns zugleich Einblick in das Innenverhältnis der drei göttlichen Personen zueinander. Es ist die Liebe, die da herrscht. Und damit kehren wir zu jenen Worten aus Johannes 5 zurück, die ich zitiert habe. Wenn Jesus gesagt hat, dass der Sohn von sich aus nichts anderes tut, als was er den Vater tun sieht, dann sagt uns der nächste Vers, warum das so ist. Da sagt er, denn der Vater hat den Sohn lieb. Der Vater hat den Sohn lieb. Liebe ist der letzte und eigentliche Grund für den Gehorsam Jesus seinem Vater gegenüber. Er liebt den Vater und der Vater liebt ihn. Und deshalb gibt es in der Gottheit auch keine Rangstreitigkeiten, wie sie unter uns Menschen seit dem Sündenfall üblich sind. Im Gegenteil, in Jesus Christus ist etwas zutiefst Göttliches sichtbar geworden. Im Sohn begegnet uns die dienende Gottheit. Wir denken von Gott meistens nur, dass er groß ist. Aber der Größte ist nur dann der Größte, wenn auch der Kleinste sein kann. Wo gibt es das? Wo gibt es das noch? Dass einer, der Macht hat, darauf verzichtet und aus Liebe dient, das kommt uns von unserer Natur her sicherlich nicht in den Sinn. Aber Jesus kann sagen, und wiederum in Johannes 10 eine Offenbarung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich's nehme. Er kann es nehmen wieder. Niemand nimmt es von mir. Jesus ist nicht Opfer irgendeines Prozesses geworden, nach außen hin nur. Er hat den Willen Gottes getan. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Jesus hat damit die Wertigkeit dieser gefallenen Welt, dieser dem Teufel dienenden Welt, in der es um Macht über andere ständig geht, völlig auf den Kopf gestellt. Als unter seinen Jüngern ein Streit darüber ausbricht, wer denn der Größte sei, ein Streit übrigens, der seit damals ein Hauptthema der Kirchen- und Gemeindegeschichte darstellt. Da geht's auch, was darf wer? Im Grunde sind es Machtfragen. Geht nur um herrschen wollen, sich behaupten wollen, vorne stehen wollen. Da sagt er, unser Herr Jesus, Lukas 22, die Könige der Völker herrschen und ihre Mächtigen heißet man gnädige Herren, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn welcher ist größer? Der zu Tische sitzt oder der da dient? Ist es nicht der, der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Jesus als der zweite Adam gibt seinen Nachfolgern damit jene Marschroute vor, an der man sie wiedererkennen sollte. Als solche, die aus Liebe dem Worte Gottes gehorchen und dem Nächsten dienen. Es ist mir unmöglich, im Rahmen einer Predigt auf noch mehr Aspekte eingehen. Ich habe dir gelesen, allein die Stelle, Jesus ist Richter, Jesus ist Erlöser, er ist Herrscher. Aber ich habe bewusst jene Aspekte betont, die auch uns zugänglich sind, von denen auch Gott meint, dass wir sie erlernen können, dass wir darin zunehmen können. Man kann lange darüber reden, wie das ist, dass Jesus richtet und so weiter, nur so fangen wir nicht an. Es ist mir auch nicht möglich, auf die vielen Namen einzugehen, die der Messias hat. Sehr interessante Namen, wie etwa Löwe und Lamm in der Offenbarung, die also auch widersprüchliche Wesensmerkmale miteinander vereinen, so wie auch Gott und Mensch. Aber der Name, unter dem der Menschensohn auf Erden gewandelt ist, lautet Jesus. Jesus, die griechische Form, heißt am Hebräisch, das ist Joshua, Jahwe rettet. Und es ist schon interessant, dass Gott auf diese Art und Weise und durch einen solchen Messias rettet. Die Menschen damals haben einen anderen erwartet, einen Mächtigen, der auf die Pauke haut, der die Römer rausschmeißt. So neigt der Mensch zu denken. Aber Gott hat sein Jahwe rettet, schaut anders aus. Er rettet durch einen, der bereit ist, ein aus Liebe Dienender zu sein. Vielleicht glauben inzwischen auch Christen, dass die Welt durch etwas anderes gerettet werden kann, bei dem unser Drang nach Selbstentfaltung und Streben nach Macht und Ansehen in dieser Welt auch noch auf seine Rechnung kommt. Aber Jesus, der Sohn Gottes, bleibt für die wirklichen Nachfolger die Maßfigur. Und so schreibt der Apostel Paulus an die Philipper, und das geht fast in einen Hymnus über, und da fasst er noch einmal zusammen, was dieser Messias ist. Und da erfolgt auch jener Link zu uns, jene Nahtstelle zu uns, wo wir sagen können, ja, da kommt uns ganz besonders nahe, denn Paulus mutet uns zu, wie Jesus zu sein. Er schreibt, ein jeglicher, und das heißt ausnahmslos jeder und jede, sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, habe dieselbe Einstellung. Und jetzt fängt er an. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Sklavengestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis zu dieser Stunde ergeht diese Einladung an dich und mich. Und ein jeder darf hier eintreten und in eine unheimliche Nähe kommen. Der Lieblingsjünger Jesu, dieser Johannes, hat eine Einladung ausgesprochen. Und wenn ihr das nicht alles jetzt ganz schon vergessen habt, was ich eingangs gesagt habe, dann ist es eine Einladung in die schönste und herrlichste Gemeinschaft, die es gibt. Er beginnt nämlich seinen Brief wieder mit dem, wovon er nicht schweigen kann. Dass da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das ist Jesus, das wir beschaut haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und solches schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Du und ich sind eingeladen in diese Urgemeinschaft Gottes, die Gott schon hatte vor aller Zeit, in eine Gemeinschaft der Liebe. Als seine Kinder dürfen wir zu ihm kommen, dürfen wir bei ihm in die Schule gehen, dürfen wir von ihm lernen. Und wenn du das tust, dann wird es sein und kann nicht ausbleiben, dass Gott auch über dich ausspricht. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Dich habe ich lieb in Ewigkeit. Nichts kann mich mehr trennen von dir. In diese Gemeinschaft lädt Gott ein. Wenn du das noch nie betreten hast, diese Gemeinschaft, hab keine Angst davor. Vor allem anderen musst du dich mehr fürchten als vor dieser Gemeinschaft. Es wäre schrecklich, sie in Ewigkeit entbehren zu müssen. Das will er nicht. Das will er absolut nicht. Darum ist er so tief geworden, damit auch du einmal erhöht werden kannst. Amen.